Ich möchte euch auch ganz, ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen, dass wir uns versammeln dürfen, versammeln können, um das Wort Gottes zu hören, um Gemeinschaft miteinander zu haben, als, ja, die Schrift sagt es, die Gemeinschaft der Heiligen, die von Jesus Christus geheiligt worden sind. Ich freue mich besonders, dass wir heute wieder mal endlich hier sein können. Also jetzt waren wir 3 Gottesdienste hintereinander nicht hier. Also wir haben schon richtig Sehnsucht gehabt nach euch. Und heute endlich wieder haben wir mit euch Gemeinschaft. Das ist nur mein Wecker, also nur mein Timer. Ich habe nicht vor, meine E-Mails zu checken. Ja, wie ein Baum am Wasser ist das Thema der heutigen Predigt. Wir haben schon in der Textlesung gehört, dass das Wort Gottes vom Himmel herabkommt wie der Regen und das Land tränkt, sodass es Frucht bringt. Und so ist das Wort Gottes. Es geht nicht, Gott sendet es aus, es geht nicht leer zurück, sondern es bewirkt, wozu es gesandt ist. Es ist wirksam. Wie Gottes Wort in unserem Leben wirksam wird, ist der Untertitel der Predigt. Ich habe hier ein Bild ausgewählt oder gefunden, das mir sehr, sehr gut gefällt und das ein bisschen schon bereits das zum Ausdruck bringt, worum es in der Predigt geht. In einer Wüste, soweit das Auge reicht, sieht man nichts, was wächst, und da mittendrin ist ein grüner Baum. Und das beschreibt ein bisschen, was dieser Psalm 1, um den es ja geht, es ist ja wieder eine Predigt sein zu Psalm 1, nicht der ganze Psalm, kann nicht den ganzen Psalm heute durchwegs auslegen, aber ein paar Aspekte herausgreifen. Das ist etwas, was ich mir vorstelle, was dieser Psalm sagen will, in einem Land wie Israel, das also total abhängig ist von Regen und teilweise auch Dürreperioden hat. Wie kann da ein Baum grün bleiben und Frucht bringen? Und so stelle ich mir das vor, das ist dieser Baum. Wir wollen gemeinsam den Text lesen aus Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind die Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Amen. Das ist Gottes Wort. Also, dieser Baum, der da in der Wüste steht, der grün ist und der auch seine Frucht bringt, das ist es, was dieser Psalm zum Ausdruck bringen möchte, dass der Mann, der das Wort Gottes zum Zentrum seines Denkens macht, der ist so. Wir haben also eine Bildsprache in diesem Psalm. Die Rede ist von einem Mann, der glücklich sein kann, und dann wird dann beschrieben, was dieser Mann alles macht und wie der ist. Und dieser Mann ist wie ein Baum. Und ein Baum ist ja nicht nur, bringt nicht nur Frucht, sondern ist auch ein Bild für Beständigkeit. Ja, also ein Baum, den kann man nicht so leicht umreißen. Der steht, der ist fest. Und dann haben wir das Bild, dass dieser Baum Frucht bringt, und zwar zu seiner Zeit, nicht früher, nicht später, nicht zu viel, nicht zu wenig sozusagen. Und diese Frucht ist ein Bild für das, was der Mann tut. Frucht ist das, was dieser Mann tut. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass das nicht die einzige Stelle in der Heiligen Schrift ist, wo das gesagt wird, sondern es wird wortwörtlich auch gesagt im Buch Josua. Josua, der Mann, Nachfolger von Mose, der das Volk ins gelobte Land geführt hat, er hat ganz zu Beginn seiner Berufung genau diese Verheißung bekommen, dass wenn er über das Wort Gottes Tag und Nacht nachsinnt, dann wird er gelingen haben und dann wird er Erfolg haben. Also können wir sagen, dass das Rezept für einen erfolgreichen Menschen ist. Wobei wir Erfolg natürlich im Kontext der Heiligen Schrift definieren müssen. Was ist Erfolg geistlich gesehen? Auf das gehe ich jetzt nicht ein. Ich möchte nur diesen Aspekt eines erfolgreichen Lebens herausstreichen. Und das hört man ja vielfach. Mach das, dann wirst du erfolgreich sein. Geh in jenes Seminar, dann wirst du erfolgreich sein. Geh in dich, sei ich weiß nicht was, dann wirst du erfolgreich sein. Und ja, wer von uns möchte nicht erfolgreich sein? Jeder von uns möchte erfolgreich sein in dem Rahmen, in dem er sich bewegt. Möchte er, möchten wir, möchte ich erfolgreich sein. Und der Kontrast zu diesem erfolgreichen Menschen, das ist der Gottlose, der ist wie Spreu. Das ist auch ein Ergebnis einer Frucht vom Getreide. Aber das ist der Teil, der verblasen wird, der ist weg. Der ist eben nicht wie ein Baum, der steht, sondern da blasst du rein und er ist weg. So spricht auch die Heilige Schrift, nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen, von dem Gottlosen. Der ist da und dann schaust du hin und er ist nicht mehr da. Er ist weg. Und das ist der Kontrast, der Psalm hier malt, sind zwei Möglichkeiten. Nicht drei, nicht vier, nicht fünf, zwei. Zwei Möglichkeiten. Entweder wie ein Baum oder wie Spreu, dass der Wind verweht. Und wir müssen als Christen natürlich ehrlich sein, weil ich glaube, es geht uns oft auch so, dass wir uns wie Spreu fühlen. Wir fühlen uns oft auch so wie jemand, der nicht mehr beständig ist, wo das Fundament zu wackeln scheint. Also die Erfahrung, das Gefühl, das gibt es ja natürlich auch bei uns. Aber die Schrift sagt nein. Wenn du den Weg als Gläubiger gehst, als Jünger gehst, dann wirst du wie ein grüner Baum sein. Und jetzt müssen wir noch das dritte Element dieses Bildes anschauen, und das sind die Wasserbäche. Das ist ja das dritte Element dieses Bildes, das hier gezeichnet wird von diesem Baum am Wasser. Und was ist das Pendant? Was ist also praktisch der Teil in diesem Psalm, wo das Wasser ein Bild ist? Und das ist das Wort Gottes, das Gesetz des Herrn. Das ist das Wasser, das diesen Baum tränkt. Das können wir uns so vorstellen. Da ist ein Baum am Wasser, der seine Wurzeln in das Wasser hinein senkt, aber nicht nur in das Wasser. Das ganze Erdreich, wo dieser Baum steht, ist von diesem Bach, von der Feuchtigkeit dieses Wassers, ist dieser Baum umspült. Und dieser Baum nimmt fortwährend, Tag und Nacht, die ganze Zeit nimmt er dieses wertvolle Wasser, diese Feuchtigkeit auf, und diese Feuchtigkeit wird in diesem Baum zur Frucht. Und diese zwei Möglichkeiten, dieses Kontrastes, ist die, also wieder zurück zum Psalm, dieser Kontrast, diese zwei Möglichkeiten, die ich habe, die sind also abhängig davon, welchen Rat ich befolge und mit welchen Menschen ich mich umgebe. Ich kann den Rat der Gottlosen folgen, oder ich kann dem Rat Gottes folgen. Diese zwei Möglichkeiten habe ich. Es geht auch um die Frage, mit welchen Menschen ich mich umgebe, ob ich den Weg der Sünder betrete oder ob ich im Kreis der Spötter sitze. Also mit welchen Menschen umgebe ich mich? Oder ob ich über das Gesetz des Herrn nachsinne. Und das Gesetz des Herrn sagt zum Beispiel, dass das Volk Gottes zusammenkommen soll. Also denken wir im Psalm 133, wie schön und wie lieblich ist es, wenn die Gerechten, wenn die Gläubigen zusammenkommen. Und dann sagt dieser Psalm 133, das ist wie Leben in Ewigkeit. Also auch hier ist dieser Segen gegeben für die Menschen, die sich mit den richtigen Menschen umgeben. Also das ist die Frage, mit welchen Menschen umgebe ich mich und welchen Rat befolge ich? Und wir müssen uns bewusst sein, dass niemand von uns autonom ist. Niemand kann sagen, es ist mir völlig egal, was der sagt, was der sagt, was der sagt, was der sagt. Ich habe diese Überzeugung und deswegen handle ich so. Wenn jemand glaubt, dass das so ist, dann liegt einem Irrtum auf. Denn niemand von uns ist autonom, sondern jeder von uns wird geprägt. Wir werden geprägt vom Rat der uns umgebenden Menschen. Wenn ich den ganzen Tag nur höre, tu das, tu das, tu das, tu das, das nennt man Propaganda, dann wird das mein Denken immer mehr beeinflussen. Aber auch unsere Erziehung prägt uns zutiefst, viel mehr als uns bewusst ist. Also als wir Kinder bekommen haben, Gabi und ich, haben wir gemerkt, sie folgt automatisch dem Erziehungsstil ihrer Familie und ich automatisch dem Erziehungsstil meiner Familie, obwohl ich sogar teilweise darunter gelitten habe. Aber dann als Vater habe ich automatisch, ohne nachzudenken, in vielen Situationen so gehandelt. Also die Erziehung prägt uns viel mehr, als uns bewusst ist und als uns vielleicht auch lieb ist. Aber vielleicht haben wir Idole, Vorbilder, denen wir nachjagen, nacheifern wollen. Wir haben Erfahrungen gemacht im Leben, die uns prägen. Wir haben vielleicht Wünsche. Dann sagt man heute, der entscheidet aus dem Bauch heraus. Das wird heute als positiv dargestellt. Aber der Bauch ist nicht autonom. Der wurde gefüllt mit allen möglichen Zeugs. Und irgendwann einmal sagst du dann, jetzt entscheide ich aus dem Bauch. Es können auch Ideologien sein, ganz wichtig. Also zum Beispiel, wenn ich die Ideologie des Marxismus folgen würde, dann würde ich sagen, jeder Kapitalist ist ein Feind. Jeder reiche Mensch ist ein Feind. Und dann lese ich die Bibel und auf einmal sehe ich, der Abraham, das war ein reicher Mann. Der war wirklich reich. Aber der Abraham wird uns als positiv dargestellt. Wenn ich jetzt die Ideologie des Marxismus hätte, würde der Abraham unten durchfallen. Also wollen wir uns nicht von Ideologien treiben lassen, sondern vom Wort Gottes. Und hier kommt hier eine Warnung. Es ist eine positive Belehrung und eine Warnung. Es ist beides. Wem folge ich und mit welchen Menschen umgebe ich mich? Und ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann eben dem Rat der Gottlosen folgen oder ich kann dem Gesetz des Herrn folgen. Und ich möchte noch eines sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe jeden Tag, dass ich Entscheidungen treffen muss. Jeden Tag. Viel mehr, als mir lieb ist. Ich will oft gar keine Entscheidungen treffen, aber ich muss Entscheidungen treffen und ich glaube, euch geht es genauso. Und die Frage ist ja immer, nach welchen Kriterien treffe ich meine Entscheidung? Ich brauche eine Grundlage, wie ich Entscheidungen treffe und wie ich lebe. Und jetzt haben wir hier den Rat der Gottlosen und ein Gottloser ist von der Heiligen Schrift her jemand, der, das ist eigentlich eine sinngemäße Übersetzung, es heißt eigentlich, es ist ein Wort, das eigentlich etwas darstellt, was im Gegensatz zu Gott ist. Und zwar zu Gottes Gesetz, zu Gottes Ordnung, zu dem, was Gott für richtig und gut hält. Und es wird auch übersetzt, zum Beispiel haben wir hier, parallel ist die Rede von den Sündern. Also auch das ist parallel zu dem Gottlosen. Und der Gottlose ist jetzt nicht, sagen wir, jemand, der wie wüst drauf los sündigt, sodass für jeden offenbar wäre, dass das jetzt sowieso klar, einem Verbrecher folge ich nicht. Sondern die Schrift sagt auch, dass die Sünde vielfach erst viel später offenbar wird. Eines Menschen oder eines Denkens oder was auch immer, oder einer Ideologie, was auch immer. Im Neuen Testament haben wir für diesen Begriff der Gottlosigkeit auch den Begriff der Welt. Das ist ein System. Wir könnten auch sagen Zeitgeist. Und der Johannes, der Apostel, sagt, die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Also auf der einen Seite die Welt, die vergeht wie der Spreu. Und auf der anderen Seite, wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Er hat einen Platz in der Gemeinde der Gerechten. Zeitgeist ist etwas ganz Wichtiges. Also wir müssen uns auch beschäftigen mit den Gedanken der Welt, weil sie uns auch beeinflussen. Viel mehr, als uns eigentlich bewusst ist. Ich sage nur ein Beispiel. Der Zeitgeist sagt, Hauptsache gesund. Habt ihr schon mal gehört? Hauptsache gesund. Alles andere ist egal. Hauptsache gesund. Und nach dieser Devise lebt man. Nach dieser Devise werden Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel in der aktuellen Corona-Situation ist völlig klar, das ist die Werteskala. Hauptsache gesund. Ist das die Werteskala der Bibel? Sagt die Bibel irgendwo Hauptsache gesund? Und ich lege jetzt die Priorität auf Hauptsache. Das ist nämlich die Priorität. Und wenn wir die Bibel lesen, Altes und Neues Testament, dann werden wir sehen, nein, das ist nicht die Werteskala der Heiligen Schrift. Natürlich ist es gut, wenn wir gesund sind, wenn wir kräftig sind, wenn wir frisch sind und, und. Aber Paulus schreibt seitenlang davon, dass er größte Probleme gehabt hat. Um des Wortes Gottes willen, um des Evangeliums willen. Und wenn er der Richtschnur Hauptsache gesund gefolgt wäre, dann wäre das Evangelium vielleicht nie bis zu uns durchgedrungen. Also der Zeitgeist prägt uns massiv und vielleicht würden die Maßnahmen zu Corona zum Beispiel anders getroffen werden, wenn die Werteskala anders wäre. Das müssen wir uns immer bewusst sein, dass alles, was geschieht, dass alles, was getan wird, von einer Werteskala, von einer Grundlage für unsere Entscheidungen abhängig ist. Es gibt nichts Objektives. Was sagt oft die Wissenschaft, das Objektiv? Bitte vergesst das. Die Fakten, die in einer Wissenschaft gesammelt werden, die müssen interpretiert werden von Menschen, die bereits eine Grundlage ihres Denkens haben. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, aber das ist einfach so. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Gesetz des Herrn. Und dieses Gesetz des Herrn, das ist im engeren Sinne die Tora, das sind die fünf Bücher Mose, die Weisung Gottes, das wäre eigentlich die schönere Übersetzung. Wir Menschen des 21. Jahrhunderts, vor allem in der Schweiz, wir haben nicht so Freude an Gesetzen, wo jemand sagt, das musst du tun. Wir wollen das nicht. Und darum hat ja auch das Wort Gesetz einen negativen Beigeschmack. Aber ich kann euch beruhigen, das Wort würde besser übersetzt bedeuten, die Weisung. In der Tora gibt Gott uns seine Werteskala. Was ist gut und was ist richtig? Und was ist falsch? Was sollen wir nicht tun? Das ist der Sinn der Tora, der fünf Bücher Mose. Und sie stehen nicht zufällig am Beginn der Heiligen Schrift. Weil hier gibt Gott uns seine Ordnung, die wir brauchen, um leben zu können. Und wenn wir dann eine Frage haben, was soll ich tun? Und diese Frage, die taucht ja immer wieder mal auf, zum Beispiel im Buch Micha, gibt es eine Situation, wo das Volk bedrängt wird und dann sagen sie, was sollen wir tun? Was ist die Antwort Gottes? Wer kennt die Stelle? Micha 6, Vers 8. Man hat dir mitgeteilt, du Mensch, was gut ist. Man hat es dir gesagt, was gut ist. Warum fragst du? Wo wurde dem Volk Gottes das mitgeteilt? In den 5 Büchern Mose steht drinnen, was gut und richtig ist. Oder der Reiche, der stirbt in Lukas 16 und im Hades, im Totenreich, aufwacht. Und dann sagt er zu Gott, oder Entschuldigung, zu Abraham, oder weiß jetzt nicht, Entschuldigung, aber ihr wisst, sinngemäß sagt derjenige, schick mich zurück, dass ich meine Brüder warne über diesen schrecklichen Ort. Was ist die Antwort? Nein. Wenn sie Mose und den Propheten nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Stellt euch das vor. Das ist die Antwort. Gott hätte die Macht, einen Toten zurückzubringen, und Gott hat es getan. Er hat unseren Jesus Christus von den Toten auferweckt. Aber die Leute sagen, oh, du, das wurde zusammengedichtet, wir glauben das alles nicht mit der Auferstehung. Ich bin sehr dankbar, dass ich das glauben darf, weil die Auferstehung Jesu Christi ist die Basis, die Hoffnung, die wir haben für unser Leben. Und deswegen können wir auch so einen Psalm lesen, weil wir wissen, Jesus ist mit uns. Wir können das Gesetz des Herrn, das Wort Gottes lesen, ohne Angst, weil es gut ist für uns. Also man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist. Und ich möchte jetzt wirklich etwas sagen, das ich zweimal sage. Gott offenbart seinen Willen durch sein geschriebenes Wort. Gott offenbart seinen Willen durch das geschriebene Wort, durch Mose und die Propheten, durch die heiligen Schriften. Schwarz auf weiß. Unabhängig von meiner subjektiven Befindlichkeit. Gottes Reden geschieht durch sein geschriebenes Wort. Und das sage ich vor allem auch deswegen, das heißt vor allem, aber unter anderem deswegen, weil wir ja in den Kirchen, in der Christenheit Strömungen haben, die sagen, Gott muss durch Träume, Stimmen, Eingebung und Eindrücke zu uns sprechen, sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. So quasi eine Spezialoffenbarung. Da haben wir das ganze Wort Gottes, das angefüllt ist mit Geboten, Verboten, Beispielen, Bildern, Gedichten, Weisheitsliteratur, prophetischen Schriften. Angefüllt, voll. Und du sagst, ich brauche eine Spezialoffenbarung. Ich möchte es wirklich klar und deutlich sagen, das ist eine Sackgasse. Wenn wir auf das warten, wenn wir das von Gott fordern, das ist eine Sackgasse, die wiederum in meiner persönlichen Befindlichkeit endet. In meinem persönlichen Denken, was ich gut und richtig finde. Denn wer sagt mir, dass das, was ich in einem Eindruck bekomme, dass das von mir ist? Dass das von Gott ist und nicht von mir? Von meinem Bauch? Wer sagt mir das? Wie kann ich das unterscheiden? Und damit wir das unterscheiden können oder gar nicht die Notwendigkeit haben, das unterscheiden zu müssen, hat Gott uns schwarz auf weiß die heiligen Schriften gegeben, die über Jahrhunderte und Jahrtausende überliefert wurden in einer Genauigkeit, die wirklich beeindruckend ist. So spricht Gott zu uns. Man hat dir mitgeteilt, du Mensch, was gut ist. Du musst nicht fragen, was gut ist. Und dieser Denkrahmen, den die Heilige Schrift uns gibt, in dem bewegen wir uns. Das ist unser Wertesystem, das unser Denken beeinflusst wie diesen Baum am Wasser. Den ganzen Tag saugt der Wasser auf. Tag und Nacht. Man könnte von einer geistlichen Gehirnwäsche reden. Geistliche Gehirnwäsche. Tag und Nacht werden wir vom Wort Gottes beeinflusst Unser Denken wird verändert. Und so sagt Paulus dem Timotheus, du kennst von Kind auf die heiligen Schriften. Das ist jetzt eben die Mose und die Propheten und so weiter. Du kennst von Kind auf die heiligen Schriften, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die Errettung, von der hier die Rede ist, das ist eine punktuelle, eine situative, weil unmittelbar vorher spricht Paulus von den Schwierigkeiten und von der Notwendigkeit der Errettung, dass er daraus errettet werden muss. Und jetzt sagt er zu Timotheus, du hast die Schriften, die dich retten, durch diese Wüste hindurch führen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, das ist die positive Belehrung, zur Überführung und zur Rechtweisung, das ist die negative Belehrung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, also das heißt, du gehst einen Weg, da macht es zack, Gott sagt nein, zack, zur Rechtweisung und dann geht es wieder weiter, weil die Heilige Schrift uns unterweist, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, völlig zugerüstet. Das sind unglaubliche Verheißungen, die wir da lesen. Römer 12, Vers 2, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das, damit ihr prüfen könnt. Also nicht, Gott schenkt mir einen Traum, sondern Gott sagt, lies die Heilige Schrift, lass dein Denken von der Heiligen Schrift prägen und dann prüfe, was gut und richtig ist und dann handle. Und natürlich ist es so, dass die Heilige Schrift nicht nur in meinem individuellen Leben präsent ist, sondern sie ist ja auch in der Gemeinde präsent. Und durch die Gaben in der Gemeinde wird die Heilige Schrift auch, also durch eine Predigt, durch eine Belehrung, durch den Austausch untereinander, wird die Heilige Schrift unter uns weitergegeben und lebt unter uns. Und auf dieses geschriebene Wort Gottes hat Gott seine Verheißungen gelegt. Das müssen wir wirklich festhalten. Gott hat seine Verheißungen darauf gelegt. Ich kann sagen, Gott, du hast gesagt. Und jetzt mache ich es so. Und jetzt kann ich, darf ich erwarten, weil Gott treu ist, dass er mir den Segen auch schenkt. Und jetzt kommen wir zur Ausgangsfrage, nämlich, wie wird dieses Wort wirksam in unserem Leben, ganz praktisch? Und wir haben drei Dinge. Es ist die Lust am Wort Gottes, es ist das Nachsinnen über das Wort Gottes und es ist das Nachsinnen Tag und Nacht. Diese drei Elemente bestimmen, ob das Wort Gottes in meinem Leben wirksam wird. Weil ich kann das ja auch lesen, und es wird nicht wirksam. Aber der Psalm und die Heilige Schrift will uns zu einem Lesen hinführen, wo das Wort wirksam wird. Und wirksam bedeutet, dass es etwas bewirkt. Das ist nicht tot, das lebt. Die Lust, fangen wir mit der Lust an. Wir haben primär ein sehr emotionales Verständnis von Lust. Wir glauben, Lust ist etwas, wo ich emotional so starkes Verlangen habe, dass ich gar nicht anders kann. Zum Beispiel, ich habe Lust auf ein richtig saftiges Steak. Da muss mich niemand hintreiben. Das mache ich automatisch. Oder ein anderer hat Lust auf etwas anderes und geht automatisch dahin und es wird natürlich auch für sexuelle Lust und das sexuelle Begehren verwendet in unserem Sprachgebrauch. Das ist stark emotional geprägt und da geht es automatisch. Es gibt aber auch, und das ist das, was hier angesprochen wird, auch eine verstandesmäßige Lust, weil ich zum Beispiel nicht vom Rat der Gottlosen geprägt werden will. Und dann stehe ich da und frage, wie kann ich mein Leben leben? Ich will es wissen. Und dann habe ich Lust, das Wort Gottes kennenzulernen. Ich will es wissen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will es wissen. Ich werde wissbegierig. Und das ist eine auch durchaus verstandesmäßige Motivation, das Wort Gottes zu lesen. Und die Heilige Schrift sagt, wenn du das tust, dann bist du wie jemand, der Gold gefunden hat. Also die Emotionen kommen. Ich habe, also normalerweise, wenn jemand Gold findet, ist er begeistert. Super, muss nicht mehr arbeiten, so habe ich das Gold gefunden. Juhu. Und die Schrift sagt, wenn du die Heilige Schrift liest und wenn du die Heilige Schrift also so für dein Leben anwendest, dann bist du wie jemand, der Gold gefunden hat. Und das begeistert mich und das begeistert uns. Die Emotionen kommen. Und Geschwister, da müssen wir einfach ehrlich sein. Gell? Da müssen wir ehrlich sein, wenn ich die Bibel nicht lese, dann habe ich keine Lust. Punkt. Da gibt es keine Ausrede. Wenn ich glaube, dass die Bibel wie Gold ist, dann werde ich Wege finden, das Gold zu finden. Das ist einfach so. Und bitte betrügen wir uns nicht selbst. Bitte sind wir ehrlich zu uns selbst und prüfen uns hier, ob wir diese Lust haben, ob wir glauben, dass das Wort Gottes wie Gold ist. Oder nicht. Die Bibel sagt's. Die Frage ist, ob wir es glauben. Das zweite ist das Nachsinnen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielen von euch bewusst ist und bekannt ist, dass das eigentlich Murmeln bedeutet. Und die Vorstellung ist die, dass man über das Wort Gottes murmelt, quasi ein Selbstgespräch führt, dass das Wort Gottes auf den Lippen hat, murmelt und bei diesem Murmeln darüber nachdenkt. Das ist die Vorstellung bei diesem Begriff Nachsinnen. Und es ist quasi wie ein Selbstgespräch. Ihr wisst ja, jeder Mensch hat Selbstgespräche. Und wir können auch über das Wort Gottes ein Selbstgespräch führen. Zum Beispiel kann ich ein Selbstgespräch führen, ja, wird das wohl stimmen, was Gott gesagt hat? Dass ich wie ein Baum sein werde, wie ein Wasserbächen und so weiter. Und Tim Keller hat einmal in einem Buch geschrieben, dass er gesagt hat, die Voraussetzung, damit ich über das Wort Gottes murmeln kann, ist, dass ich es überhaupt einmal gelesen habe. Und dass ich auch irgendwie verstanden habe, worum es da überhaupt geht. Und dann kann ich sozusagen über dieses Wort nachsinnen und auch auswendig lernen zum Beispiel, ist auch ein Weg, um über das Wort Gottes murmeln zu können. Und dieses Murmeln ist dann die Frage, was bedeutet das Wort in meiner Situation, in meiner heutigen Zeit? Das heißt, ich übersetze es in meine Situation, dass dieses Wort Gottes für meine Situation greifbar wird. Man könnte es auch ein Wiederkauen nennen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, wie gesagt, wie bei dieser Wurzel, dass du Tag und Nacht von dem umspült wirst und dein Denken so sehr beeinflusst wird von diesem Wort Gottes, dass du dann in der Lage bist zu prüfen, was gut und richtig ist. Das ist so die Vorstellung, die die Bibel von einem Jünger Jesu hat. Und das Letzte ist Tag und Nacht. Das ist also genau das, was die Wurzel macht. Ohne Unterbrechungen, geistliche Gehirnwäsche. Also ich nenne das Wort, ich sage das ganz bewusst, ich wäre froh, wenn mein Hirn voll wäre vom Wort Gottes. Ich muss immer wieder ringen, dass nicht andere Gedanken da reinkommen. Und das kann bedeuten, tagsüber, wenn ich eine Pause habe in meiner Arbeit, wenn ich bei einer Mahlzeit sitze, ich danke für die Mahlzeit, vielleicht tauscht man sich aus über einen Bibelvers mit seinem Gegenüber. Oder denkt selber drüber nach in aller Ruhe, wie auch immer. Bevor ich einschlafe, denke ich über etwas nach, was ich gelesen habe heute. Wenn ich aufwache, überlege ich mir, ob Gott mir eine Verheißung gegeben hat für diesen Tag. Das heißt, Tag und Nacht bedeutet in jeder Gelegenheit, ob ich sitze oder stehe, ob ich gehe oder liege, völlig egal. Und genau so stellt die Heilige Schrift es sich vor, dass sie dann Teil von uns wird, so wie dieses Wasser Teil dieses Baumes wird, irgendwie miteinander verschmilzt. Und dann geschieht das Wunder der Wirksamkeit des Wortes Gottes. Und das ist jetzt die Frage, ob wir das glauben. Es ist nicht einmal vorgekommen, dass ich mit Geschwistern über das gesprochen habe Und mein Gegenüber hat mir zum Ausdruck gebracht, ja, ich habe das ja auch einmal geglaubt. Als ich junggläubig war, war ich begeistert vom Wort Gottes. Aber irgendwie, es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht gewirkt in meinem Leben. Und kaum jemand von uns sagt das so direkt. Wisst ihr, was ich meine? Aber unausgesprochen sagen das viele. Es funktioniert nicht. Ich bin abgekommen davon. Es sind jetzt andere Dinge, die mir wichtiger sind. Und ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Intensität die Bibel selber Verheißungen auf sich selbst legt. Ich kann das gar nicht intensiver zum Ausdruck bringen. Das alles, was ich jetzt da gepredigt habe, ist harmlos gegen das, was die Heilige Schrift über das Wort Gottes selber sagt. Sagt noch viel, viel mehr. Aber die Frage ist, glaube ich das? Glaube ich das? Wird das Teil von meinem Leben? Und ich möchte jetzt nicht auf alle möglichen Wirkungen oder Wirkungen in meinem Leben eingehen. Ich möchte euch einfach eine Wirkung vorstellen, die mich letzte Woche oder vor 2 Wochen sehr begeistert hat. Und zwar ist das ein Schulprojekt in Ghana. Das heißt The Book in School, das Buch in der Schule. Und zwar ist das ein Projekt, das eine Schweizer Gymnasiallehrerin mit Lehrern in Ghana entwickelt hat, weil die Kinder dort sehr schlecht ausgebildet sind und kaum lesen können und schreiben und so weiter. Und dann heißt es, im Sprachunterricht wurde mit klassischen Bibeltexten gearbeitet, die jeweils 10 Minuten lang laut gelesen wurden. Anschließend wurde über den Text gesprochen. Und warum die Bibel, warum Bibeltexte? Sagt sie darauf, die biblische Sprache ist reichhaltig und eine Grundlage der Weltliteratur. Allein Shakespeares Werke weisen über 1500 Bibelreferenzen auf. Zudem würden der Tiefgang und die Zeitlosigkeit des Textes den Schülern einen breiten Kontext erschließen, um ethische und gesellschaftliche Fragen zu diskutieren. Jetzt lesen also diese Schüler in der Schule regelmäßig die Bibel, und zwar immer ein ganzes Bibelbuch, kontinuierlich. Und dann sagt ein Lehrer, die Lesefähigkeit hat sich signifikant verbessert, von bis zu 90% bereits innerhalb von 2 Monaten. Aber noch mehr, zudem stellen sie eine Förderung aller anderen akademischen und sozialen Kompetenzen fest. Allgemeine Sprachfähigkeit, Literaturanalyse, etwas, was wir auch in unserer Kultur dringend brauchen würden, dass die Leute wieder lesen lernen und mit Texten arbeiten können. Literaturanalyse, sagt er hier. Kreativität, selbstständiges und vernetztes Denken. Selbstständiges und vernetztes Denken. Verbesserung der Teambildung und Kommunikation in der Schule. Dann wird noch einmal ein Lehrer zitiert, der das also auch bestätigt, dass das geschehen ist. Und dann sagt er, und noch etwas, die moralische Orientierung, welche ihnen der biblische Text gibt, habe die Stimmung in der Klasse und in der ganzen Schule verändert. Jetzt wollen die Schüler einander vergeben. Es ist mehr Friede und Freude da. Das ist ein Beispiel der Wirkung des Wortes Gottes. Mehr Freude und Friede. Und wenn das in Ghana funktioniert, dann funktioniert das auch bei uns. Und darum möchte ich jetzt abschließen und ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich will, dass wir mehr die Bibel lesen. Das können wir persönlich machen in unserer stillen Zeit. Ich habe in den Bibelabenden ein paar Abende dazu gemacht. Ganz kurz. Wir können das in Hauskreisen machen und ich möchte motivieren. Wir haben aktuell 2 Hauskreise, aber ich meine, ich wäre sehr interessiert, wenn wir mehr Hauskreise hätten. Und man kann das auch ganz konkret mit einem Bibelstudienkurs machen, den wir jetzt am 16. November starten. Und das ist kein akademischer Bibelstudienkurs. Das ist ich sage immer, Bibelschulniveau. Das ist für jeden geeignet, der interessiert ist, sich mit dem Bibeltext intensiver zu beschäftigen. Und jeder kann das in der Intensität machen, in der er will. Und jetzt habt ihr noch die letzte Möglichkeit, Es ist wie beim Ausverkauf. Heute ist noch Ausverkauf. Heute 50% billiger. Ihr könnt euch heute noch anmelden. Billiger wird es nicht, aber es ist so billig, so günstig. Also keine Sorge. Aber das ist das, was ich sagen will. Ihr habt heute noch die Chance, euch anzumelden. Dann geht's los am 16. November. Damit möchte ich schließen und ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, dein Wort ist gewaltig und wir können es nicht ausloten. Und ich danke dir, dass du es uns gegeben hast, diesen Schatz, dieses Gold. Herr, die Menschen fragen sich, wie soll ich leben? Die Sachbücher explodieren. Herr, und du hast uns dein Wort gegeben und hast gesagt, es ist dir gesagt, du Mensch, was gut und richtig ist. So bete ich darum, dass dieses Wort unter uns reichlichst präsent ist und dass wir geprägt werden von deinem Wort zu deiner Ehre, so wie wir es gehört haben, Friede, Freude und vieles, vieles mehr. Ich danke dir dafür. Amen.